Herzlich willkommen zum Vortrag über die Soteriologie, also die Frage nach der Erlösung, die Erlösungslehre. Aus dem Buch Grundkurs zum Glauben, das ist das 10. Kapitel, da haben wir schon einen Vortrag gehört, Abschnitt 1 und 2, und jetzt ist es die Fortsetzung drittens. Aber keine Sorge, erstens, es wird nicht so kompliziert, wie es vorher war, und zweitens, man kann auch jetzt locker einsteigen, ohne dass man die vorher gehört hat. Wir haben uns überlegt, was heißt das eigentlich, Erlösung? Wovon werden wir erlöst? Für viele Menschen, gerade vor allem Außenstehende, die auf unsere Religion schauen, fragen sich, ist denn Religion nicht einfach nur so etwas, was man zusätzlich macht, was man als Lebensphilosophie glaubt? Ist Glauben nicht eigentlich überhaupt etwas, das einfach nur mit der Wirklichkeit zu tun hat? Und wir Christen antworten, nein, es hat was mit einem Geschehen zu tun, einem Ereignis. Und dieses Ereignis ist eben die Erlösung. Und wir brauchen das, jeder Mensch braucht diese Erlösung, denn es gibt ein Problem, das wir Menschen haben. Und wenn wir jetzt nachfragen, was ist denn dieses Problem, dann kommen wir auf Begriffe wie auf Sünde. Und Sünde, das heißt für viele Menschen erst einmal ein Verstoß gegen Gebote. Und dann sind wir ganz schnell dabei, dass wir fragen, und wieso muss man jetzt die Sünde wieder gut machen durch Erlösung? Warum muss Jesus am Kreuz sterben und solche Sachen alles? Die haben wir beim letzten Vortrag ein bisschen beleuchtet, allerdings mit komplizierten Gedankengängen, die auch von Anselm von Canterbury stammen, der ja auch schon vor 1000 Jahren gelebt hat. Ich möchte jetzt nochmal einsteigen, sozusagen ohne geschichtlichen Rückblick, nur mit dem Blick auf das, was ist jetzt eigentlich Erlösung? Wir gehen einen Schritt zurück. Was ist denn dann die Sünde, die die Erlösung erforderlich macht? Und wir werden uns gleich beschäftigen mit der Frage, was ist denn das Wesen von Geboten? Bevor wir uns damit beschäftigen, aber kommen wir erst einmal auf die Frage nach der Sünde. Das Wort Sünde kommt, zumindest im Deutschen, von sondern, also sich absondern. Wer sündigt, der trennt. Sünde ist also etwas Negatives. Wir trennen uns von bestimmten Idealen, die Welt zu verbessern, ehrlich zu sein, nicht zu diskriminieren oder was wir sonst so für Ideale haben. Oder, schlimmer noch, wir trennen unsere guten Beziehungen zu anderen. Und vor allem die gestörte Beziehung, die liegt der religiösen Bedeutung von Sünde zugrunde. Jede Sünde trennt uns von Gott und zerstört ein wenig unsere Beziehung zu ihm oder auch ganz und gar. Es geht also nicht in erster Linie darum, dass er ein Gott ist und der erlässt Gebote, weil er bestimmte Vorlieben hat und wenn wir uns nicht an die Gebote halten, wird er sauer, sondern es geht darum, dass er ein Gott und wir haben Beziehungen zu ihm und jetzt verhalten wir uns aber gegen diese Beziehungen, was übrigens dazu führt, dass all unsere Beziehungen, auch unsere Liebesbeziehungen oder freundschaftlichen oder nachbarschaftlichen Beziehungen ebenfalls gestört oder vielleicht manchmal sogar zerstört werden. Das ist das Wesen der Sünde. Und deswegen geht es wirklich alle an. Nicht nur diejenigen, die an Gott glauben und eine Gottesbeziehung haben, sondern unsere Beziehungsfähigkeit als Mensch leidet. Und das gilt dann eben für alle Menschen. Es gibt noch ein anderes Wort für Sünde aus dem Griechischen. Das heißt harmatia. Das bedeutet so viel wie verfehlen, aber mit dem Zusatz so daneben zielen. Dabei klingt nämlich etwas Ähnliches an. Ein Ziel wird nicht mehr erreicht. Ja, das Ziel wird sogar aus den Augen verloren, aber die Sünde will daneben zielen. Es handelt sich also nicht um ein versehentliches Verpassen von Idealen, sondern man gibt sie auf. Aber bleiben wir deshalb mal bei dem Bild von der Sünde als Beziehungsstörung. Die Ursache für gestörte Beziehungen liegt nun eben nicht darin, dass Gott die Lust an uns verliert, sondern dass wir selbst zunehmend beziehungsunfähig werden. Deshalb werden Sünden auch nicht einfach verziehen, indem man sie vergisst. Wer Sünden verzeihen will, muss eine gestörte Beziehung wieder aufbauen. Und den Menschen, der beziehungsunfähig geworden ist, von innen her verändern. Das ist eigentlich nichts anderes, als was das Christentum und vor allem die Kirche als Institution des Christentums bei den Menschen erreichen möchte. Sie von innen her wieder so zu verändern oder ihnen die Möglichkeit geben, sich zu verändern, dass sie beziehungsfähiger werden. Das mag überraschen, vor allem für diejenigen, die von außen auf unsere Religion schauen. Sünde hat überhaupt gar nicht so viel mit Moral zu tun. So geht es zum Beispiel in der Beichte nicht in erster Linie um ein moralisches Verhalten. und logischerweise auch bei der Beichtvorbereitung nicht um eine moralische Innenrevision. Es geht um die Gottesbeziehung. Du gehst in die Beichte zu Gott, um deine Beziehung zu ihm zu erneuern, auszuräumen, was im Wege steht, und deine Liebe zu ihm zu festigen. Die erste und wichtigste Frage ist also, wie steht es eigentlich um mein Verhältnis zu Gott? Stell dir vor, du merkst, wie deine Freundschaft zu einem bestimmten Menschen immer langweiliger, routinierter und uninteressanter wird. Dann nimmst du auch nicht als erstes das Büchlein 10 Regeln für eine gelungene Freundschaft zur Hand und kontrollierst, ob du dich in jeder Hinsicht gut und richtig verhalten hast. Und selbst wenn du dann zum Schluss kommst, ich habe alle 10 Regeln eifrig und gewissenhaft befolgt, dann bleibt diese Beziehung zu diesem Menschen erneuerungsbedürftig. Und so fragen Menschen manchmal, die mit der Beichte konfrontiert werden, als erstes nach ihrem Sündenregister. Und sie sind der Meinung, dass doch alles in Ordnung ist, weil sie keinen umgebracht haben, niemand betrogen und niemand verprügelt. Und sie gehen die Liste der 10 Regeln für eine gelungene Gottesbeziehung durch, also die 10 Gebote, anstatt sich an den zu wenden, um den es eigentlich geht, nämlich um Gott selbst. Wenn du deine Beziehung erneuern willst, dann frage dich als erstes, was kann ich tun? Du willst wieder etwas beginnen, was du in dieser Beziehung vernachlässigt hast. Du suchst nicht nach Fehlern, sondern nach positiven Anknüpfungspunkten. Sünde ist also in erster Linie nicht eine Verletzung von Regeln, sondern eine Beziehungsstörung. Regeln beobachten und überprüfen, das ist schon ein Weg, diese Störungen zu entdecken. Aber der schönere Weg ist, sich neu zu verlieben. Wir Christen haben die Vergebung der Sünden deshalb extra ins Glaubensbekenntnis aufgenommen, weil sie eben keine Selbstverständlichkeit ist. Werfen wir also einen neuen Blick auf die Gebote und auf die Frage, was sie in unserer Religion eigentlich für eine Bedeutung haben. Wie wir Gebote empfinden, hängt zum einen natürlich von der Frage ab, ob wir die Stärkeren sind, die durch die Gebote gerade eingeschränkt werden, oder ob wir die Schwächeren sind, denen die Gebote Schutz geben. Zum anderen aber hängt es auch davon ab, inwieweit wir deren Notwendigkeit und deren Sinn erkennen. Und darum geht es jetzt vor allem. Ein Stoppschild an einer gefährlichen Kreuzung erscheint uns sinnvoll, weil wir wissen, dass das Anhalten dort uns und andere tatsächlich schützt. Umgekehrt weist ein Stoppschild auch dann Ortsunkundige auf eine solche Gefahr hin. Eine rote Ampel aber, die an einer übersichtlichen, menschenleeren Kreuzung steht, empfinden wir als lästig. Vor allem, wenn wir es eilig haben. Wir sehen nicht ein, warum wir dort anhalten sollen. Wir erkennen den Sinn nicht. Gebote sollen also einen Sinn haben. Sie entspringen nicht einfach der Laune eines Gottes oder seiner Eigenarten. Gebote sind nicht Selbstzweck. Aber, zugegeben, wir erkennen nicht immer den Sinn eines Gebotes sofort. In einem solchen Fall, also wenn wir den Sinn eines Gebotes, die rote Ampel an einer menschenleeren Kreuzung oder auch den Hinweis, tu das nicht und tu bitte das wohl, wenn wir das nicht sofort erkennen, dann können wir uns natürlich darüber hinwegsetzen, weil wir davon ausgehen, dass die Gebote unter Umständen ihren Sinn verloren haben oder dass sie nur gelten, wenn man in einer Religion drin ist und Mitglied ist. Oder wir verlassen uns darauf, dass der Sinn eines Gebotes zwar vorhanden ist, aber uns nur momentan nicht einleuchtet. Und entscheidend dafür ist letztlich unser Vertrauen in die Kompetenz und in die Fähigkeit und vor allem in die Güte desjenigen, der uns diese Gebote mitteilt. Vertrauen wir der Kompetenz eines Gesetzgebers oder einer Autorität, so wie wir zum Beispiel einem Vorarbeiter, der mich an einer Maschine anlernt, vertrauen? So werden wir die Anweisung befolgen, auch wenn wir noch nicht richtig einsehen, warum es so besser sein soll. Aber fehlt dieses Vertrauen, weil wir glauben, es besser zu wissen oder weil die Kompetenz des Vorarbeiters von uns stark angezweifelt wird, dann setzen wir uns eventuell über die Anweisungen hinweg. Vertrauen wir der Güte einer Autorität, beispielsweise der Mutter, die uns mahnt, nicht in diesem Geschäft einzukaufen, so werden wir ihre Anweisungen befolgen. Sie meint es ja gut mit mir. Auch wenn mir nicht klar ist, warum gerade dieses Geschäft schlecht sein soll. Fehlt dieses Vertrauen in die Güte der Mutter, weil sie zum Beispiel eine nachtragende Person ist, so werden wir eher davon ausgehen, dass diese Anweisung aus einer persönlichen Abneigung heraus geschieht und uns eigentlich gar nicht betrifft. Und dann setzen wir uns darüber hinweg. Gebote einzuhalten ist also nicht nur eine Frage, ob ich jetzt Mitglied einer Religion bin oder nicht, sondern Gebote einzuhalten ist eine Frage, ob wir den Sinn davon erkennen. Und wenn wir Gebote akzeptieren, hat das sehr viel mit der Einschätzung des Gebotgebers, des Gesetzgebers zu tun. So formal wie Gebote uns oft begegnen, es steckt doch immer auch die Frage nach dem persönlichen Verhältnis dahinter, also unser Vertrauen in Fähigkeit und Güte Gottes. Ein Zeichen dafür, wie sehr das sogenannte Naturgesetz in uns Menschen verankert ist, ist unser Gewissen. Naturgesetz, das heißt, es geht nicht um ein Gesetz, das auf einem gesellschaftlichen Kompromiss beruht, das nennt man das positive Gesetz, oder das Gott einfach mal erlassen hat, weil er so ist, wie er ist, sondern Naturgesetz heißt, es liegt in der Natur der Sache, einer Beziehung zum Beispiel, dass sich bestimmte Handlungen dagegen richten. Nicht nur, weil das diesen Menschen stört oder diesen Gott nicht gefällt, sondern weil eine Beziehung nicht anders funktioniert, als dass man sich entsprechend verhält. Also ein Zeichen, wie sehr das sogenannte Naturgesetz uns Menschen mitgegeben ist, ist unser Gewissen. In unserem Gewissen spüren wir intuitiv, was richtig und was falsch ist. Und dabei, gegen den Augenschein, spielt es keine Rolle, in welcher Kultur wir aufwachsen. Da gibt es natürlich verschiedene Bräuche und Traditionen. Aber das, was eine Beziehung zu einem Menschen trägt und was sie zerstört, das ist in jeder Kultur das Gleiche. Und jedem Menschen ist ein Gespür für Gut und Böse ins Herz gelegt. Und das Gewissen, das Gespür für Gut und Böse, muss gepflegt werden. Und jetzt gibt es natürlich bestimmte Kulturen, in denen das Gewissen für bestimmte Unrechte besonders empfindlich und wachsam gehalten wird. Und es gibt andere Kulturen, in denen das Gewissen für bestimmte Unrechtshandlungen verbildet wird. Das Gewissen ist zwar schon ein guter Kompass, aber es kann auch trügen, wenn wir uns nicht darum bemühen, es zu bilden. Wenn wir aber unser Gewissen wirklich pflegen, das heißt Handlungen, die uns selbstverständlich scheinen, hinterfragen und auch Positionen, die in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur verbreitet sind, nicht einfach nur übernehmen. Wenn wir also nicht sagen, das haben wir ja immer schon so gemacht oder das machen alle oder das haben meine Väter mir und Vorväter ebenfalls schon so beigebracht, sondern hinterfragen, nach dem Sinn der Gebote fragen, dann kann unser Gewissen ein zuverlässiger Wegweiser sein. Um das Gewissen zu bilden, helfen zwar Gesetze und Gebote, aber noch wichtiger ist es, das Gut hinter den Geboten, also den Sinn der Gebote, zu entdecken. Wenn wir diesen Sinn der Gebote verinnerlichen, dann brauchen wir die Gebote eigentlich nicht mehr, also zumindest nicht auswendig lernen, dann haben wir sie im Herzen verstanden. Jedem Menschen ist ein solches natürliches Gespür für Gut und Böse ins Herz gelegt, liegt also noch bevor wir den Wortlaut von Geboten auswendig gelernt haben oder überhaupt erfahren haben, eigentlich schon im Wesen des Menschen begründet. An dieser Stelle sei mir eine kurze Zwischenbemerkung zum Thema Gewissen gestattet. Denn viele glauben, das Gewissen entscheidet darüber, ob ich jetzt an Gott glaube oder nicht. Aber das Gewissen ist keine Quelle religiöser Wahrheit. Das Gewissen kann nicht darüber entscheiden, ob etwas existiert oder nicht existiert. Dafür habe ich meine Wahrnehmung, meine Vernunft. Ich kann also auch im Gewissen nicht darüber entscheiden, ob es einen Gott gibt oder nicht. Ob es aber gut sein soll, im Namen dieses Gottes zu töten, das ist wiederum durchaus eine Gewissensfrage. Das Gewissen entscheidet über mögliche Handlungen, die vor mir liegen oder an die ich mich erinnere, aber es entscheidet nicht über die Realität. Eine der größten Gefahren für das Christentum ist es, nun die Religion auf eine Sammlung von Geboten zu reduzieren. Denn der Glaube hat nicht zum Inhalt, wenn du folgende Regeln beachtest, wird Gott dich mögen und dich bei sich aufnehmen, also tu das und das, sondern unser Glaube hat vielmehr zum Inhalt, Gott mag dich und er weiß, wie schwer es dir fällt, dich ihm zu nähern. Deswegen hilft er dir, indem er dich stärkt und dir die Kraft gibt, zu ihm zu kommen. Und indem du so wächst in der Beziehungsfähigkeit zu Gott, wächst du in der Beziehungsfähigkeit zu allen Lebewesen. Und darin liegt dein Glück. Der christliche Glaube geht davon aus, dass die Christen nicht diejenigen sind, die Gebote am besten halten können, sondern dass die Christen die Menschen sind, die erkennen, wie sehr sie zwar auf der einen Seite dem Willen Gottes nicht entsprechen, also dahinter zurückbleiben, die aber auf der anderen Seite auch wissen, dass sie der Hilfe Gottes bedürfen. Nochmal, Christen sind nicht die besseren Menschen, sondern die Menschen, die Gott in Christus um Hilfe bitten. Wer den christlichen Gott als Rezept ansieht, als eine Sammlung von Vorschriften, die er beachten muss, um Gott zu gelangen, der vergisst das Wichtigste. dass Gott sich selbst aufmacht, um uns zu helfen. Natürlich gehört immer auch konkrete Hinweise dazu, wie wir mit Gott ins Gespräch kommen können. Aber keiner darf sich einbilden, es wäre sein Verdienst, sich an die Gebote zu halten. Denn die Gebote sind ja nicht Selbstzweck und auch nicht Vorbedingung, sondern Wegweiser. Die Kraft, die uns dann aber bewegt, diesen Weg auch zu gehen, das ist die Gnade. Deshalb dürfen wir im Christentum nicht aus Geboten Wertmaßstäben machen, so im Sinne, wer bestimmte Gebote nicht halten kann, ist deshalb ein schlechter Christ. Das Problem ist, wer die Gebote nicht halten will oder behauptet, man brauche sie nicht zu halten. Wer also seine Schwäche nicht eingestehen will, der lehnt ja damit auch letztlich die Hilfe Gottes ab. Dann brauche ich auch keine Hilfe. Ne? Ist ja alles bestens damit, dass ich die Gebote nicht halte. Wer sich aber bei bestimmten Sünden über lange Zeit immer wieder ertappt, dass sie ihm ständig passieren, ist deshalb noch kein schlechter Christ. Sobald aber behauptet wird, das sei gar keine schlechte Sache mehr, sondern so natürlich wie Essen und Trinken, wer also nicht zugeben will, dass er in diesem Punkt schwach ist, der stellt sich außerhalb der Ordnung derer, die gemeinschaftlich einen Weg Gottes gehen wollen. So, und nun, nachdem wir geklärt haben, was Sünde, was Gebote und was auch Gewissen ist, kommen wir zu dem Begriff, was ist denn dann Erlösung? Wenn wir also das Wesen der Sünde als Abbruch von Beziehungen und in deren Konsequenz das Verkümmern der eigenen Beziehungsfähigkeit erkannt haben, dann können wir den Zustand des unerlösten Menschen mit einem Menschen, der gefangen in sich selbst ist, umschreiben. Im Lateinischen ist das ein Standardbegriff, schon seit einigen Jahrhunderten in der Scholastik bekannt, der Homo in se curvatus est, also der in sich verkrümmte Mensch. Interessant ist, dass eine der meiner Meinung nach schönsten Heilungen, die Heilung der verkrümmten Frau, eigentlich ganz wenig in den Lesungen, vor allem nicht in den Sonntagslesungen vorkommt. Aber es gibt bei Lukas, Kapitel 13, Vers 10 und folgende, die Heilung eines solchen Menschen. Das ist eigentlich das, was wir Erlösung meinen. Nicht Gott ist sauer, wütend oder angewidert, sondern der Mensch wird unerreichbar für die Zuwendung Gottes. Wenn also Heiligkeit nicht Perfektion bedeutet, sondern eine lebendige Beziehung zum heiligen Gott, dann ist die Sünde der Verlust der Heiligkeit, weil wir unsere Beziehung zu ihm gestört oder vielleicht sogar zerstört haben. Und gerade dieser Verlust ist die Verneinung der Voraussetzung für das, was der Mensch eigentlich erreichen will, nämlich seine Beziehungsfähigkeit und damit sein Glück. Oder gerade das, was dem Menschen die Gemeinschaft mit Gott schenken will, nämlich die Hilfe Gottes, wird vom Menschen zwanghaft abgelehnt, weil man diesen Gott nicht mehr will. Und damit dreht man sich im Kreise und macht es immer nur noch schlimmer. Der Gang der christlichen Erlösung geht nun also davon aus, dass der Mensch erstens nicht durch einen Gerechtigkeitsverzicht erlöst wird, also dass Gott einfach sagt, ist schon in Ordnung. Und zweitens auch nicht durch einen äußeren Akt, also durch Zauberei, Magie oder indem Gott einfach nochmal etwas Neues erschafft. Erlösung heißt auch drittens nicht, dass Gott uns durch einen Machtakt die Welt und die gesamte Schöpfung von Bösen reinigt, so wie Superhelden, Batman oder sonst was, einfach mal alle Böse vernichten und dann ist plötzlich alles wieder in Ordnung. Gerade der letzte Punkt wäre ja in jeder Hinsicht fatal, denn dann wäre unser Beitrag zur Erlösung lediglich darauf zu warten, dass Batman kommt, oder ihn vielleicht eventuell herbeirufen, aber dann wäre Gott ja schuld am Leid, dass er nicht verhindert, weil er hätte es ja auch schon früher tun können. Warum kommt Batman erst so spät? Warum nicht direkt schon nach dem Sündenfall? Aber es ist eben nicht der Punkt, dass wir sagen, Gott komm, jetzt reinige hier mal die Welt. Erlösung besteht eben nicht in der äußerlichen Vernichtung des Bösen und des Leids in der Welt. Erlösung braucht innere Heilung. Und wenn ich frage, ja, warum hast du es nicht schon längst gemacht, dann richtet sich die Frage an mich selbst. Warum habe ich die innere Heilung noch nicht längst akzeptiert, begonnen oder bis zu einem bestimmten Punkt gebracht? Die innere Abkehr vom Bösen, wir haben es schon im Grundgedanken bei der Verkündigung Jesu kennengelernt, ist ein Einüben. Und es geschieht durch Mitwirkung über längere Zeit und ist zudem oft auch ein körperliches Tun, das nach und nach dann unsere Seele neu ausrichtet. Und geschieht eben nicht durch einen Machtakt, sondern letztlich durch Leiden. Die innere Heilung geschieht durch das Geheimnis der Stellvertretung. Sowohl durch Jesus an unserer Stelle, als auch durch das stellvertretende Leiden der Christen füreinander. Stellvertretung hat immer auch einen psychologischen Anteil, indem ich auf den schaue, der an meiner Stelle leidet und mich mit ihm innerlich verbinde, werde ich auch selbst geheilt. Die Menschwerdung Gottes, dass er an unserer Stelle leidet und unsere Beziehungsunfähigkeit aushält und gleichzeitig durch seine Beziehungsfähigkeit die Beziehung wieder erneuert und immer wieder neu anbietet und damit letztlich auch uns heilt. Diese Menschwerdung Gottes ist somit die Voraussetzung für alle Erlösung und jedes Erlösungsereignis. Zu diesen Erlösungsereignissen gehört aber vor allem eben auch Ostern. Erst in der Auferstehung und vor allem auch in der Himmelfahrt, denn er nimmt ja den menschlichen Anteil mit in den Himmel und er bleibt Mensch. Also in Auferstehung und Himmelfahrt zeigt sich endgültig, dass nicht Gott uns gezürnt hat und nun wieder friedlich ist, sondern dass es der Mensch war, der sich abgewendet hat und nun nach seiner Rettung zu einer viel größeren Hoffnung berufen ist, nämlich die Teilnahme am Liebesgeschehen der Dreifaltigkeit durch Jesus, den Gottmenschen. Diesem christlich-katholischen Modell sind die alle alttestamentlichen Opfervorstellungen vorgelagert. Sie sind also Vorausbild des Opfers Jesus. Aber Christus überbietet nochmal alles. Dass das, was ich gerade erzählt habe, tatsächlich auch biblisch ist, könnten wir jetzt durchgehen, indem ich jetzt viele verschiedene Bibelstellen nach und nach aufzähle und wir feststellen, wow, das ist genau das, was ich gerade erzählt habe mit anderen Worten, nämlich in biblischen Worten. Ich möchte aber in einem Vortrag das jetzt nur auf ein Minimum reduzieren. Wer will, kann das also in meinem Buch im 10. Kapitel, ne, vom 10. Kapitel der letzte Abschnitt, der biblische Fund, im Einzelnen nachlesen. Also zum Beispiel gibt es die Stelle aus dem Römerbrief, ihn, also Jesus, hat Gott dazu bestimmt, Sühne zu leisten mit seinem Blut. Sühne wirksam durch den Glauben. So erweist Gott seine Gerechtigkeit durch die Vergebung der Sünden, die früher in der Zeit seiner Geduld begangen wurden. Oder im Kolosserbrief schreibt Paulus, er, Jesus, hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen und seine Forderungen, die uns anklagten, aufgehoben. Er hat ihn dadurch getilgt, dass er ihn an das Kreuz geheftet hat. Und im Johannesbrief steht, nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Dass das Gericht, wie im letzten Vortrag in der psychologischen Soteriologie beschrieben, dem Licht auf unseren Taten ähnlich ist, beschreibt schon Johannes im 3. Kapitel seines Evangeliums. Dort heißt es, ich zitiere, wer an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er in den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Denn mit dem Gericht verhält es sich so, das Licht kam in die Welt und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Und jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Zitat Ende aus dem Johannesevangelium. Alle Sündhaftigkeit verursacht also zuerst eine Art Selbstverstümmelung. Jede Vergebung bedeutet also Heilung und ist nichts Äußerliches, sondern setzt eine Mitwirkung voraus. Sozusagen ein alter Werbespruch, Schönheit, die von innen kommt. Und damit haben wir schon den Grund gelegt, um zu verstehen, wie die Annahme der Erlösung dazu geführt hat, dass sich die Konfessionen trennen. Das ist dann der nächste Abschnitt und in meinem Buch ein ganz neues Kapitel wäre, das 11. Kapitel. Der wesentliche Unterschied der christlichen Konfession zeigt sich deutlich, vor allem in der Beschreibung, wie die von Christus erworbene Erlösung den Menschen jetzt zuteil wird. Also evangelischen, katholischen, orthodoxen, so wir sind uns alle einig, Christus ist derjenige, der für uns die Erlösung erworben hat. Aber wie kommt sie zu den Menschen? Und wie wird sie dem Menschen zu eigen? Die Frage, wie der Mensch vor Gott Rechtfertigung erlangt, ist zumindest der psychologische und auch der historische Ausgangspunkt für die Reformation. Die Antwort der katholischen Kirche und der Reformatoren war nahezu gegensätzlich. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich die Konfessionen allerdings in dieser Ursprungsfrage aufeinander zubewegt, wenn sie auch noch nicht auf einen wirklichen gemeinsamen Konsens gekommen sind. Dafür sind allerdings im Gegensatz dazu zahlreiche andere Streitpunkte, die sich erst im Laufe der Zeit ergeben haben, bis heute immer noch kirchentrennend und fallen als erstes im Blick. Aber der entscheidende Punkt ist die Frage, wie kommt die Erlösung, die Jesus Christus erworben hat, zu uns? Oft wird die Herleitung nämlich der unterschiedlichen Akzente der Konfessionen mit einem Aufriss der Reformationsgeschichte begonnen. Also eine Grundlegung der Psychologie Martin Luthers und dann die verschiedenen Dinge, die dann gewesen sind und was alles passiert ist und wer hat wann was gemacht. Das ist vor allem auch interessant, wenn wir uns fragen, was Luther jetzt wirklich wollte. Wollte Luther eine neue Kirche oder nur die alte erneuern? Ging es ihm um die Abschaffung der Missstände oder um die Abschaffung des Papstes? War Luther ein Reformator, also ein Erneuerer, oder ein Schismatiker, ein Kirchenspalter, oder gar ein Heretiker, also ein Irrlehrer? Alles das können wir eigentlich nur begreifen, wenn wir verstehen, was eigentlich die reformatorische Theologie ist und nicht wann was passiert ist. Gehen wir also, wenn wir die Frage nach evangelisch-katholisch stellen, direkt mal in medias res. Im Grunde unterscheiden sich evangelisch-protestantische Theologie und katholische Lehre nur in einer Vorentscheidung. Hat Gott eigentlich sein Heilswirken an Menschen und an menschliche Institutionen verbindlich weitergegeben? Wirkt der Mensch an der Annahme der durch Jesus Christus erworbenen Erlösung aktiv mit? Ist eine dauerhafte Bindung Gottes an menschliches Wirken nicht eine Eingrenzung seiner Allmacht und Freiheit? So können wir also den evangelischen Akzent vielleicht als Wahrung der Herrlichkeit Gottes und seiner unbedingten Freiheit beschreiben. Und die Antwort, hat Gott sein Heilswirken an Menschen verbindlich weitergegeben, ist evangelischerseits ganz klar nein. Die katholische Kirche beantwortet diese Frage mit ja, Gott hat sich in die Hände der Menschen gegeben. Da gibt's auch Bibelstellen für. Wer euch hört, der hört mich, und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab, wer aber mich ablehnt, lehnt den ab, der mich gesandt hat, und noch ein paar andere Stellen. Die protestantischen Kirchen weisen diesen Anspruch aber empört zurück. Kann Gott daran gebunden sein, was Menschen tun? Sich regelrecht davon abhängig machen? Niemals. Und auch dafür gibt es Bibelstellen, zum Beispiel im 1. Timotheusbrief. Denn einer ist Gott, einer auch Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch, Jesus Christus, nur einer, nur Jesus Christus und kein weiterer Mensch. Damit es keine Missverständnisse gibt, also selbstverständlich kennt die protestantische Theologie auch Fälle, in denen Gott Menschen zu seinen Mitarbeitern erwählt und sie in seinen Heilsplan integriert. Es gibt Propheten, Evangelisten, Apostel und aufrichtige Christen, die Gottes Willen tun und in seinem Namen handeln. Die Frage, die die beiden Konfessionen so unterschiedlich beantworten, ist allerdings nicht, ob das gelegentlich oder häufig vorkommt, sondern ob Gott sich an das menschliche Handeln unwiderruflich gebunden hat. Das wird zum Beispiel auch in der Mariologie, also in der Theologie, die sich mit Maria beschäftigt, deutlich. Die Rolle und die Aufgabe Mariens in Bezug auf Menschwerdung und Erlösung sieht zunächst im evangelischen Denken nicht viel anders aus als in der katholischen Theologie. Auch im evangelischen Glaubensbekenntnis ist Maria jungfräuliche Mutter. Das steht da auch drin. Allerdings hat Maria keine bleibende Sonderstellung. Zum Beispiel auch als Mutter der Kirche oder Königin der Apostel bis auf die heutige Zeit. Und darin liegt letztlich der große Unterschied in Theologie und Frömmigkeit. Also nochmal, Luther hat die Frage ganz klar beantwortet, die uns zurzeit immer noch trennt. In Bezug auf sein Heil kann der Mensch nichts wirken. In Bezug auf sein Heil ist der Mensch unfrei und unfähig zur Mitwirkung. Er ist gänzlich darauf ausgerichtet, Erlösung und Heil von Gott in Christus zu empfangen, und ich füge hinzu, und bleibt dabei Empfänger, also passiv. Es geht also um die Frage, wie die Erlösung bei uns ankommt. Und die Antwort kann gegensätzlicher nicht sein. Bei der katholischen Kirche wird ganz deutlich Wert darauf gelegt, sie kommt bei dem Menschen an, wenn der Mensch sich öffnet. Und das macht er, aber erstmal nur ein bisschen, und dann wirkt die Gnade und dann kann er sich weiter öffnen. Dann wirkt sie noch mehr und dann kann er sich noch weiter öffnen. Und das ist eine Mitwirkung des Menschen an der Annahme der Erlösung, nicht an der Erlösung selbst. Und in der evangelischen Kirche ist ganz klar, es kann ja nicht vom Menschen abhängen, ob er erlöst wird oder nicht, denn es ist ein göttliches Geschehen. Der Mensch ist so oder so unfähig, die Erlösung auch selbst für sich aktiv anzunehmen. Aus dieser Vorentscheidung, der Mensch ist zur Miterlösung nicht in der Lage, und dann der Folgerung, Gott würde sein Wirken niemals an menschliche Institutionen oder Ämter binden. Da folgen dann Zug um Zug die großen und kleinen Differenzen der Konfession. Diese Vorentscheidung führt aber auch, wenn sie grundlegend bedacht wird, zu einer Ablehnung einer jeden Mitwirkung des Menschen an der Erlösung. Und so entstanden aus der theologischen Reflexion der Nichtwirkung des Menschen die großen reformatorischen Prinzipien. Auf Latein heißen sie sola fide, sola scriptura und sola gratia, alle zusammengefasst in solus Christus. Übersetzt heißt das sola fide, allein der Glaube, sola scriptura, allein die Schrift und sola gratia, allein die Gnade. Zusammengefasst in solus Christus, das brauche ich dann glaube ich nicht übersetzen. Die katholische Kirche hat dagegen immer an dem Prinzip der Komplementarität festgehalten und gegenüber dem sola der Reformatoren das et et betont. Et et, lateinisch, wird im Deutschen mit sowohl als auch betont. Dieser Unterschied ist tiefgreifender, als wir auf den ersten Blick meinen. Denn Vorbild des katholischen et et ist letztlich die Leib-Seele-Einheit des Menschen. Demnach ist der Leib nicht nur Ausdruck der Seele, also ich sehe an der Mimik eines Menschen, wie es ihm seelisch geht, sondern auch Medium zur Gestaltung der Seele. Blaise Pascal, ein Philosoph, Mathematiker und schließlich auch ein bekehrter Christ, wurde einmal gefragt, wie man zum Glauben finden könne, und er antwortete, beuge deine Knie und bewege deine Lippen im Gebet und der Glaube wird in dir aufsteigen. Ähnlich formulierte es auch Paul Newman im Hollywood-Film, also ein ganz anderes Niveau, ne? Aber er hat es trotzdem ähnlich formuliert, in dem Film Das Verdikt. Handle so, als hättest du Glauben und er wird dir gegeben werden. Beides, also was Blaise Pascal und was da Paul Newman sagt, ist für Protestanten ein Unding. Die evangelische Haltung legt viel mehr Wert darauf, dass wir aus dem Glauben heraus handeln, aber eben als Ausdruck der göttlichen Gnade, die dem Menschen von Gott in seine Seele eingegossen worden ist. Ein Tun, das dieser Gnade nicht entspricht, ist verwerflich. Aber ein Glaube, der davon ausgeht, dass das Tun des Menschen diese Gnade vertiefen könnte, aktiv annehmen oder sogar in sich zu vermehren, der ist vermessen. Komplementarität ist also nun sozusagen die Überschrift über das katholische Denken, wenn man sich das Wesen des katholischen Vorgehens und der Struktur der katholischen Theologie vor Augen hält. Und für die evangelische Kirche ist es dann eher so der Begriff des Primär und Sekundär. Also erst das eine und dann das andere, ganz unabhängig davon, aber eben als Folge des Ersten. Diese grundlegende Vorentscheidung findet sich in fast allen Bereichen des ökumenischen Dialoges und aller ökumenischen Differenzen wieder, also zum Beispiel in der Frage Glaube oder Werke, Schrift oder Tradition oder göttliche Gnade und menschliches Tun. Während die katholische Kirche diese Begriffe für komplementär hält, das heißt, das eine wirkt auf das andere und das andere wirkt wieder zurück auf das eine, also der Glaube bringt Werke hervor, aber die Werke führen dazu, dass mein Glaube auch wächst. Das lehnen die Protestanten ab. Und für sie ist der eine Begriff primär, also Glaube, kommt von Gott, hat der Mensch überhaupt nichts mit dran zu tun. Und das andere sind dann die reinen Folgen, wie zum Beispiel die Werke, die sich aus dem Glauben ergeben. Aber dass ein Protestant sagen würde, und wenn ich jetzt gute Werke tue, dann wächst der Glaube. Das hält er als Eingriff und Beschränkung der Wirksamkeit Gottes, denn wie viel ich glaube, ist Gottes Werk und nicht mein Werk. Nach katholischem Modell ist allerdings die Frucht des Glaubens eben das gute Werk, genauso wie bei evangelischen, aber die Verwirklichung des Glaubens in Werken stärkt wiederum den Glauben und auch die Liebe zu Gott, so dass eine Art Regelkreis entsteht, so würde es zumindest der Physiker oder der Techniker sagen. Im Idealfall lässt sich diese Wechselwirkung mit einer Wendel oder mit einer Schraube vergleichen, die sich durch gegenseitige Stärkung und Ergänzung, also eben Komplementarität, aufwärts bewegt. Vieles, vielleicht sogar alles in unserem Leben ist komplementär. So zum Beispiel auch Liebe und Erkenntnis. Beides ist nicht identisch. Aber eine größere Erkenntnis, meiner Freundin zum Beispiel, führt dazu, dass ich sie mehr liebe. Und je mehr ich sie liebe, umso mehr verstehe ich und erkenne ich sie auch. Umso mehr liebe ich sie und dann kann ich noch mehr erkennen und so weiter und so weiter. Papst Johannes Paul II. Nannte zum Beispiel die Komplementarität von Glauben und Vernunft, die zwei Flügel des Geistes. Ein schönes Bild. Vielleicht sind auch Liebe und Erkenntnis die zwei Flügel der Beziehung. Die katholische Kirche lebt und lehrt diese Komplementarität in vielfacher Hinsicht. Zum Beispiel in den beiden Begriffen Bibel und Tradition. Die Bibel ist letztlich nur zu verstehen auf dem Hintergrund der Überlieferung, das heißt des gelebten Glaubens, der viel größer ist als das, was in der Bibel steht. Wenn ich verstehe, wie Gott in meinem Leben handelt, dann kann ich auch viel mehr verstehen von dem, was in der Bibel geschrieben steht. Und wenn ich dann die Bibel mit neuen Augen lese, verstehe ich vielleicht, dass Gott noch mehr in meinem Leben gewirkt hat, als nur das, was ich bis dahin erkannt habe. Und ich liebe ihn vielleicht noch mehr, erkenne noch mehr von Gott, erkenne seine Größe auch in den Dingen, die ich vorher abgelehnt habe und kann jetzt die Bibel nochmal wieder neu lesen. Das gleiche gilt, wir haben es gerade schon gehabt, für Glaube und Werke. Das gilt auch für göttliche Gnade und menschliches Tun. Oder für Glaube und Vernunft, die Johannes Paul II. Gesagt hat. Oder Gottesliebe und Nächstenliebe. Oder wie wir gerade schon ein Beispiel gebracht haben, erkennen und lieben. Oder die seelischen Regungen, die es im Inneren gibt und die leibhafte Tat befinden sich ebenfalls in einem solchen Regelkreis. Oder überhaupt grundsätzlich jede Intention, also Absicht und jede Verwirklichung einer Absicht. Wenn unsere protestantischen Freunde nun diese Begriffe als nicht komplementär betrachten, also dazu, was wir als katholisches Ad-Ad bezeichnen, sondern immer nur einzelne Begriffe als wesentlich sola ansehen, dann führt das fast immer dazu, dass sie den zweiten Begriff irgendwann vernachlässigen oder sogar als abträglich ansehen und ablehnen. Das geschieht zum Beispiel offensichtlich mit der Tradition der Kirche, der mündlich gelebten Überlieferung und auch dem Empfang der Sakramente. Oft führt das auch zur Vernachlässigung überhaupt des leibhaften Tuns, zum Beispiel von Wallfahrten, von Fasten oder von sich hinknien. Oder auch der Geringschätzung der menschlichen Vernunft. Natürlich nicht immer, wohlgemerkt, aber es kommt vor. Wenn sich auf diese Weise die Protestanten eines der beiden Flügel der Seele berauben, so fällt ihnen der Aufschwung zu Gott offensichtlich schwerer. Alles, was zum Heil absolut notwendig ist, das finden wir auch in den protestantischen Gemeinschaften. Die Taufe, der Glaube an Jesus Christus und seine Erlösung durch den Kreuzestod. Wenn wir die Kirchen des Protestantismus dennoch als unvollständig ansehen, dann ist damit nicht gemeint, dass die Evangelischen nicht genug glauben oder einen reduzierten Glauben haben. Wir halten es nicht für relevant, wer mehr Glaubenssätze für wahr hält oder mehr Seiten im Katechismus hat. Die Unvollständigkeit, die wir in der evangelischen Kirche sehen, bezieht sich vielmehr auf die fehlenden Hilfsmittel zum Heil, die nicht einfach nur fehlen, sondern ja auch ausdrücklich abgelehnt werden. Machen wir uns nichts vor, auch wir Katholiken vernachlässigen oft genug den einen oder anderen Flügel, der uns angeboten wird. Deshalb wollen wir keinen Vergleich über die jeweiligen Mitglieder anstellen. Wenn, dann geht es um das Feststellen von Lehrunterschieden. Und die sind auch geringer, und da möchte ich trotzdem noch an festhalten, als wir vielleicht manchmal glauben. Natürlich, es gibt auch im Gottesbild, im Menschenbild hier und da sogar weitreichende Unterschiede. Aber im Grunde haben wir einen gemeinsamen Glauben. Wir haben ja auch ein gemeinsames Glaubensbekenntnis. Wenn es einen Lehrunterschied gibt, dann vor allem eben im Hinblick auf die Frage, welche Gewichtung die Heilsmittel haben, beziehungsweise, dass sie unter Umständen abgelehnt werden. Also, für uns Katholiken ist nun einmal der Empfang des Leibes Christi in der sonntäglichen Eucharistiefeier und der Empfang des Beichtsakramentes eine unverzichtbare Stütze zur Erhaltung der Taufgnade und damit unserer Erlösung. Wenn die katholische Kirche nun ihren eigenen Mitgliedern dringend zum Empfang dieser Sakramente ermahnt, um ihres Heiles willen, schauen wir natürlich schon auch besorgt auf die Christen anderer kirchlichen Gemeinschaften, wenn dort entweder diese Sakramente fehlen oder eben nicht geschätzt werden, manchmal sogar auch abgelehnt werden. Besorgt. Das ist der richtige Ausdruck und die richtige Motivation für ein Gespräch zwischen den Konfessionen. Es geht nicht um Verdammung oder Rechthaberei, nicht um ein zahlenmäßiges Mehr oder Weniger von Sakramenten oder von Geboten oder von irgendwelchen anderen Dingen, auch nicht um Macht oder Einfluss, sondern oberster Grundsatz allen kirchlichen Handelns ist die Sorge um das Heil der Seelen aller Menschen.